Radio Prag Nachrichten.
Die tschechische Regierung verabschiedet die Kirchenrestitution. Das Kabinett will sich intensiv mit Verbesserung der Luftqualität beschäftigen. Im Prager St. Salvator fand ein Requiem für Josef Škvorecký statt. Die tschechische Regierungskoalition hat sich einstimmig für das geplante Gesetz zur Kirchenrestitution ausgesprochen. Bei der Kabinettssitzung am Mittwoch stimmten auch die Minister der Partei der öffentlichen Angelegenheiten für das Vorhaben. Zuvor hatten sie von der Fraktion der VV-Partei das Mandat erhalten, für den Regierungsentwurf zu stimmen. Der Regierungsentwurf beruht auf einem Übereinkommen mit den 17 Kirchen- und Glaubensgemeinschaften in Tschechien aus dem vergangenen Jahr. Demnach sollen die Kirchen ab 2013 umgerechnet rund 2,4 Milliarden Kronen an Entschädigungszahlungen für die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten. Zudem gibt der Staat ihnen über die Hälfte des Eigentums zurück. Die Auszahlung der Entschädigungsgelder soll über einen Zeitraum von 30 Jahren erfolgen. Die Endsumme könnte aufgrund der Zinsen und des Inflationsausgleichs daher auch fast den doppelten Umfang steigen. Die Minister der VV-Partei hatten deswegen in den letzten Tagen ihre Zustimmung zu den Entschädigungszahlungen von weiteren Sparmaßnahmen im Staatshaushalt abhängig gemacht. Beim Treffen der Koalitionsspitzen am Montag hatte Premier Petr Nečas dann den VV-Ministern gedroht, er werde sie abberufen, sollten sie auf der Kabinettssitzung nicht für den Gesetzentwurf zur Kirchenrestitution stimmen. Das Regierungskabinett will sich künftig intensiv einer Verbesserung der Luftqualität widmen. Dies versprach am Mittwoch Premier Petr Nečas. Die Regierung hatte zuvor über einen Bericht über den Stand der Umwelt im Jahre 2010 beraten, laut dem die Luftqualität bedeutend schlechter geworden sei. 48% der Bevölkerung waren im letzten Jahr zu hohen Feinstaubkonzentrationen ausgeliefert. Ein Jahr zuvor waren es nur 18% der Bewohner. Das Regierungskabinett wird sich im Frühjahr mit dem Vorschlag befassen, den Prager Flughafen nach dem verstorbenen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel zu benennen. Das sagte Premier Petr Nečas am Mittwoch nach der Regierungssitzung. Einen Brief mit der Aufforderung, den Flughafen nach Václav Havel zu benennen, hatte der Filmregisseur und Produzent Ferro Fenič am Mittwochvormittag dem Regierungsamt übergeben. Im Text des Aufrufs wird betont, dass die Initiative zurzeit von mehr als 80.000 Menschen unterstützt wird. In der Prager Kirche St. Salvator gedachte man am Mittwochabend des namhaften tschechischen Schriftstellers, Übersetzers und Exilverlegers Josef Škvorecký. Das Requiem für den verstorbenen Literaten zelebrierte der Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie Tomáš Halík. Zu Beginn der Messe erklang Musik für das Saxophon, ein Musikinstrument, das für den jungen Škvorecký sowie viele andere Angehörige seiner Generation ein Symbol der Freiheit und der westlichen Welt darstellte. Halík erinnerte an Škvoreckys Beziehung zum Glauben sowie daran, wie sich die Spiritualität in Škvoreckys Werken widerspiegelte. Josef Škvorecký ist im Alter von 87 Jahren am 3. Januar in Toronto in Kanada gestorben, wo er seit 1969 lebte und wo er 1971 gemeinsam mit seiner Frau Zdena Salivarová den berühmten Exilverlag 68 Publishers gründete. Zum Abschluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Es ist mit Regen und in Lagen über 600 Meter auch mit Schnee zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 3 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das erwartet Sie heute bei uns im Programm. Hochdruck. Energie aus deutschen Windrädern bringt die tschechischen Stromautobahnen immer wieder an die Belastungsgrenze. Im Extremfall droht sogar ein Blackout. Rekordverkauf. Autohersteller Škoda hat im vergangenen Jahr so viele Wagen abgesetzt wie noch nie. Nun soll die Millionengrenze attackiert werden. Und Jahrhundertdiebstahl. Das Prager Stadtgericht hat die Urteile in einem spektakulären Fall gesprochen. Ein Täter ist aber noch auf der Flucht. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anschließend übernimmt der Sport das Kommando. Das mährische Nové Město ist ab Mittwoch erstmals Ausrichter des Biathlon-Weltcups. Das ist natürlich Thema im Sportreport, genauso wie ein Interview mit dem ehemaligen tschechischen Bundesligaspieler Günther Bittengel über das wichtigste Fußball-Winterturnier hierzulande, den Tippsportcup. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die Tschechen fürchten durch die extreme Belastung ihres Stromnetzes einen Blackout im Land. Schuld daran seien die deutschen Windkraftwerke, die viel Strom produzieren, und die deutschen Leitungen, die darauf noch nicht vorbereitet seien, heißt es. Da der Windstrom von den Produktionsstandorten an der deutschen Küste in den Süden muss, werden auch die tschechischen Stromnetze zum Transit genutzt. Dadurch aber gerät das hiesige Netz in Schwierigkeiten. Marco Zimmermann erklärt die Sorgen.
Ende November 2011 stand das tschechische Stromnetz kurz vor dem Kollaps. Der Grund dafür war starker Wind, der in den Windparks im deutschen Norden viel Energie produziert hatte und nach Bayern transferiert wurde. Dabei wurde die Grenze von 3500 Megawatt erreicht. Pavel Scholz vom tschechischen Stromnetzbetreiber CEPS.
Die elektrische Leistung von 3500 Megawatt sind der derzeitige Grenzwert für Transitstrom, den unsere Leitungen ohne Risiko eines Blackouts durchleiten können.
Der tschechische Netzbetreiber überlegt nun, sogenannte Phasenschieber an der Grenze zu installieren, um den Stromfluss zu regulieren. Diese Transformatoren würden fast 80 Millionen Euro kosten. Pavel Scholz erklärt, was es damit auf sich hat.
Die Transformatoren helfen nicht, die aktuelle Situation zu lösen, weil der Bau und die Inbetriebnahme mehrere Jahre dauern würden. Die schnellste Lösung des Problems ist die internationale Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass an der Lösung der Probleme die Urheber beteiligt werden, insbesondere die deutschen Netzbetreiber. Sie sind in der Lage, den Grund für die hohen Belastungen abzustellen, und das sind die deutschen Windkraftwerke.
Dies gestaltet sich aber nicht so einfach. Die deutschen Betreiber sind nach nationalem Recht nur verpflichtet, die Produktion zu drosseln, wenn das deutsche Netz in Gefahr ist.
Aber derzeit ist unser Netz bedroht, und in dem Fall geben uns die internationalen Regelungen momentan noch keine Möglichkeiten, die jeweiligen Firmen in die Verantwortung zu nehmen.
So Pavel Scholz von CEPS. Auch finanzielle Kompensationen, also Durchleitungsgebühren oder Entschädigungen für einen forcierten Netzausbau, sind im europäischen Recht nicht vorgesehen. Scholz erklärt, wo das Problem liegt.
Dem gegenwärtigen Liberalisierungsprozess des Energiemarktes liegt die These zugrunde, dass jeglicher Stromtransport in der Europäischen Union kostenlos sein muss. Das wurde in der europäischen Gesetzgebung so festgelegt. Einer Gesetzgebung, die eine schnelle Entwicklung des Marktes und die marktwirtschaftliche Konkurrenz fördern sollte. Das Maß der dadurch transferierten Energie geht aber über die Kapazitäten des existierenden Netzes hinaus.
Premier Nečas äußerte sich ablehnend zu einem forcierten Ausbau des tschechischen Stromnetzes auf nationale Kosten. Andere konkrete Lösungsvorschläge äußerte er allerdings noch nicht.
Eine weitere Dimension im tschechisch-deutschen Streit um die richtige Energiepolitik: die Belastungen für das Stromnetz durch die Leistungsschwankungen bei den erneuerbaren Energien. Marco Zimmermann berichtete. Und es geht bei uns auch in gewisser Weise tschechisch-deutsch weiter. Insgesamt 1,2 Millionen PKWs sind im vergangenen Jahr hierzulande hergestellt worden. Das ist ein Produktionsplus von 9,5% gegenüber dem Vorjahr. Den Löwenanteil zur Steigerung trug Škoda bei. Der tschechische Autohersteller aus dem VW-Konzern brachte es allein auf knapp 880.000 produzierte Wagen. In der Bilanz sind das rund 15% mehr als im Jahr 2010, so der Škoda-Vorstandsvorsitzende Winfried Fahland am Dienstag am Firmensitz im mittelböhmischen Mladá Boleslav. Wie diese Steigerung möglich wurde und welche Pläne Škoda für die Zukunft hat, das sagt Ihnen jetzt Lothar Martin.
Rund 880.000 verkaufte Fahrzeuge. Das ist ein neuer Rekord für die ehrgeizigen Autobauer aus Mladá Boleslav, Kvasiny und Vyhlaby. Doch halt, die drei tschechischen Werke allein hätten dieses Traumergebnis nicht alleine schaffen können. Škoda hat sich rechtzeitig auf den Weltmärkten positioniert und inzwischen auch Autofabriken außerhalb der EU, in Russland, China und Indien zum Laufen gebracht. Gerade die beiden letztgenannten Schwellenländer seien es, die den Kohl derzeit besonders fett machen, meint der Analytiker der Investmentberatungsagentur Cyrus, Jiří Šimara. Der Verkauf der Autos wurde hauptsächlich angekurbelt durch die stärkere Nachfrage aus China und Indien. In der Tat, besonders der indische Markt erwies sich für Skoda Auto als sehr dynamisch. Hier wurden um 50% mehr Wagen verkauft als im Jahr 2010. Mit dem Verkaufsergebnis für das Jahr 2011 hat Skoda weltweit einen Marktanteil von 1,4% erzielt. Dass die tschechischen Autobauer nun in der Welt so gut dastehen, haben sie zu einem guten Teil aber auch ihrem Mutterkonzern Volkswagen zu verdanken, meint Jiří Šimara. Ich denke, es ist gerade die auf schnell wachsende Märkte ausgerichtete Strategie von Volkswagen, die dem Konzern einen gewissen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft. Dank der Zuwächse, die dem Konzern aus Wolfsburg vor allem die Rekordergebnisse von Audi und Skoda beschert haben, ist VW mittlerweile schon der zweitgrößte Autobauer der Welt nach General Motors. Bis 2018 will der VW-Konzern den Absatz auf mehr als 10 Millionen Autos erhöhen und damit zur Nummer 1 der Welt aufsteigen. Auch Skoda will weiterhin sein Schärflein dazu beitragen. Bis zum Jahr 2018 plant das Unternehmen eine Fortsetzung der Verkaufssteigerung auf bis zu 1,5 Millionen Autos im Jahr. Schon in 2 Jahren wolle man dabei die magische Marke von 1 Million verkauften Fahrzeugen knacken, zeigte sich Vorstandschef Warland am Dienstag optimistisch.
Soweit der Bericht von Lothar Martin. Wir kommen zum sogenannten Jahrhundertdiebstahl. Der ereignete sich am 1. Dezember 2007 in Prag, als zwei Täter insgesamt 540 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 21,6 Millionen Euro, bei einer Geldtransportfirma erbeuteten. In dieser Woche sind die Urteile gefällt worden. Doch einer der Täter ist seit 4 Jahren auf der Flucht, der andere bestreitet seine Schuld. Über den Fall berichtet Markéta Kachlíková.
Ende 2007 waren die Zeitungen voll vom Diebstahl des Jahrhunderts. Insgesamt 540 Millionen Kronen in Banknoten, umgerechnet etwa 21,6 Millionen Euro, mit einem Gewicht von mehr als 100 Kilo. Diese Menge Geld ist damals aus dem Tresor der Geldtransportfirma G4S in Prag verschwunden. An diesem Dienstag wurden die zwei Täter zu jeweils 9 Jahren Haft verurteilt. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes G4S, František Procházka, und sein Komplize Milan Čermák. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Čermák ging noch im Gerichtssaal in Berufung und Procházka ist auf der Flucht. Für die Schuld von František Procházka fehlte es dem Gericht nicht an Beweisen. Er wurde bei der Tat von Kameras der Firma aufgenommen. Er hatte bei dem Sicherheitsdienst 4 Monate vor der Tat angefangen. Bereits im November überprüfte er das Sicherheitssystem in der Zweigstelle, wobei er einen Mitarbeiter, der die Kameras beobachtete, in Schlaf versetzte. Richterin Veronika Čeplová.
Er reichte ihm Kaffee mit Schlafmittel und schaltete ihn für eine bestimmte Zeit aus.
Am 1. Dezember packte Procházka die Banknoten aus dem Tresorraum in Taschen. Daraufhin räumte er das Geld in einen gefälschten Firmentransportwagen, der reibungslos aus der Zweigstelle hinausfuhr. Laut der Richterin hat Milan Čermák das Auto gefahren. Dieser wurde unter anderem aufgrund von Geruchsspuren verurteilt. Noch einmal Richterin Čeplová.
Er hat auf der Türklinke der hinteren Seitentür auf dem Griff des Containers Geruchsspuren hinterlassen.
Weitere Indizien gegen ihn wurden in seinem Computer und Handy gefunden. Die hohe Strafe wurde gegen beide Männer verhängt, da sie sich im gleichen Maße an dem Diebstahl beteiligt haben sollen. Das Gericht hat auch in Betracht gezogen, dass bisher nichts von der Summe sichergestellt wurde. Procházka wurde erschwerend zur Last gelegt, dass er als Mitarbeiter der Sicherheitsagentur eigentlich das Geld hätte bewachen müssen. Čermák dagegen wurde bereits in der Vergangenheit strafrechtlich verfolgt. Procházka ist unmittelbar nach der Tat verschwunden und wird bis heute aufgrund eines internationalen Steckbriefes gesucht. Im Sommer 2010 erschienen in den Medien Berichte, er befände sich in den USA. Auch Privatdetektive aus Großbritannien haben im Auftrag der Versicherungsanstalt nach ihm gefahndet. Sie haben herausgefunden, dass er vor dem Diebstahl viel gereist ist und ein Überlebenstraining in Israel absolviert hat. Die Agentur G4S hat bereits die gesamte gestohlene Summe an die Banken zurückerstattet. Ihre finanzielle Beteiligung war allerdings gering. Für den Großteil musste die Versicherungsanstalt aufkommen.
Die Urteile gefällt, aber der Fall noch nicht ganz gelöst. Markéta Kachlíková berichtete über den sogenannten Jahrhundertdiebstahl. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Das mährische Städtchen Nové Město na Moravě, das gerade einmal 10.000 Einwohner hat, ist an und für sich ein ziemlich verträumter Ort am Südrand der sogenannten Sahraberge. Von Mittwoch bis Sonntag aber ist es das Mekka des Biathlonsports. Denn an diesen 5 Tagen gibt sich die komplette Weltelite der Biathleten bei gleich mehreren Weltcuprennen ein Stelldichein. Dieser Premiere folgt schon im kommenden Jahr dann die Biathlon-WM in Nové Město. Wie es die Veranstalter und ihre vielen Helfer geschafft haben, diese Events für die Region zu sichern, das sagt Ihnen Lothar Martin in einer weiteren Ausgabe unseres Sportreports.
Sportreport.
Vor der Durchführung des ersten Biathlon-Weltcups in Nové Město na Moravě stand neben dem Fleiß und Engagement von Seiten der Veranstalter auch eine große Enttäuschung. Es war im Frühjahr 2009, als der internationale Skiverband FIS bekannt gab, dass für die Tour de Ski im Jahr 2010 der Wintersportort am Oberlauf der Bobrovka nicht berücksichtigt wurde. Ein Schlag ins Gesicht für die emsigen Organisatoren von der böhmisch-mährischen Höhe, denn ohne ihr Zutun in den 3 Jahren zuvor hätte das medienwirksame Etappenrennen der Skilangläufer vermutlich gar nicht das Licht der Welt erblickt. Noch heute schüttelt Jiří Hamsa, einer der Cheforganisatoren der Skisportveranstalter in Nové Město na Moravě, den Kopf über die damalige Entscheidung der FIS.
Meiner Meinung nach war es damals nicht so sehr finanzieller Druck von Seiten der FIS, sondern eine politische Entscheidung des Skiweltverbandes, die uns aus dem Rennen warf. Die Weltcupläufe im Skilanglauf kommen wieder zu uns zurück und wir glauben, dass dies von Dauer ist. Für die Co-Ausrichtung der Tour de Ski haben wir wohl auch in Zukunft keine Chance. Von daher wollen wir stetig klassische Weltcup-Wettbewerbe ausrichten, sowohl im Biathlon als auch im Skilanglauf.
Um den Ansprüchen für Weltcup-Veranstaltungen aber dauerhaft gerecht zu werden, haben die Betreiber des Skisportareals in Nové Město na Moravě schon vor einigen Jahren weder Kosten noch Mühe gescheut, um die Anlage besonders für den attraktiven Biathlon auf Top-Niveau zu bringen. Dazu sagte Jiří Hamsa:
Die erste Etappe der Umbauarbeiten haben wir in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt. Dafür haben wir insgesamt 120 Millionen Kronen investiert. Momentan stecken wir in der zweiten Etappe, die wir im Frühjahr 2011 begonnen haben und im Sommer dieses Jahres abschließen werden. Zur Verbesserung der kompletten Infrastruktur wenden wir ca. 300 Millionen Kronen auf. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir schon fast alles fertiggestellt, bis auf die Errichtung eines Gebäudes für die Verwaltung, einige Unterführungen am Schießplatz und natürlich weitere Parkplätze.
Die Hauptarbeit bei der Modernisierung der Skilanglauf- und Biathlonanlage in Nové Město na Moravě ist also getan. Von daher haben die Betreiber des Areals ihr neues Schmuckkästchen bereits kurz vor Weihnachten feierlich eingeweiht. Auf das Geleistete sei man sehr stolz und besonders die Biathlonanlage könne sich wirklich sehen lassen, meint Jiří Hamsa.
Ich denke, dass wir jetzt eines der modernsten Areale in Europa haben. Unsere Biathlonanlage braucht sich vor den traditionellen Strecken, gerade in Deutschland, nicht zu verstecken. Natürlich müssen wir, wie bereits erwähnt, bis zur WM im nächsten Jahr noch einige Bauten vollenden. Doch ich glaube, dass wir schon heute den Sportlern und Zuschauern eine Sportstätte präsentieren können, mit allem Komfort, die eine Weltcup-Veranstaltung erfordert.
Auch Václav Fürstig, der Chef des tschechischen Biathlonverbandes, ist begeistert von der neuen Strecke. Ihm haben es insbesondere 2 ganz bestimmte Teilabschnitte angetan.
Die Strecke entspricht den Erfordernissen des heutigen Spitzensports. Sie ist sehr anspruchsvoll, obwohl sie keine allzu langen Anstiege und Abfahrten besitzt. Aber das ist genau das Profil, das die Biathleten mögen. Zudem weist die Streckenführung ein paar spektakuläre Abschnitte auf. Ich rede von den zwei über 50 Meter langen Röhren, dank denen die Athleten eine umliegende Landstraße unterqueren. Das wird für die Wettkämpfer sicher ein interessanter Moment werden, wenn sie auf einmal aus dem Sichtfeld der Konkurrenz verschwinden, am Ende jedes Tunnels aber wieder auf der Strecke zur Attacke blasen können.
Mit knapp 600 Metern Seehöhe liegt Novemesto na Moravia nicht gerade weit oben in einer schneesicheren Zone. Trotz des bisher ziemlich milden Winters aber sind die Organisatoren bestens auf die Austragung des Weltcups vorbereitet. Und das vor allem durch die moderne Technik, über die sie inzwischen verfügen.
Die neuesten Schneekanonen sind bereits in der Lage, den Kunstschnee auch bei relativ hohen Temperaturen zu produzieren. Daher verfügen wir heute über eine Technik, die imstande ist, Kunstschnee schon bei minus 1 bis minus 2 Grad Celsius herzustellen. Eine Anlage, die auf Stickstoffbasis arbeitet, haben wir zwar nicht, denn das ist uns zu teuer. Im Rahmen unserer Möglichkeiten aber haben wir die modernste Technologie und mit 26 Schneekanonen sind wir auch quantitativ gut aufgestellt.
Sagt Jiří Hamza. Deswegen sind die Organisatoren in Novém Městě na Moravě auch ziemlich optimistisch, dass das komplette Weltcup-Programm, beginnend mit dem 15-Kilometer-Rennen der Damen am Mittwoch und am Sonntag mit dem Verfolgungsrennen der Herren zum Abschluss, auf bestens präparierten Loipen und zur vollen Zufriedenheit der Biathleten über die Bühne geht. Und auch was die Zuschauerresonanz betrifft, hegt man laut Hamza so einige Erwartungen.
Nun, wir erwarten insgesamt etwa 40.000 Zuschauer an den 5 Tagen. Diese Zahl würden wir als großen Erfolg verbuchen. Ich glaube vor allem, dass die Leute besonders am Freitag, Samstag und Sonntag den Weg zu uns finden werden, denn dieser Weltcup ist für unsere Region etwas völlig Neues.
Und es gibt noch eine erfreuliche Tatsache, die die Veranstalter auf ein wahres Biathlonfest hoffen lässt, stellt Jiří Hamza mit Genugtuung fest.
Die bisherigen Leistungen der tschechischen Biathleten spielen uns Gott sei Dank in die Karten, denn sie sind so gut in die Saison gestartet wie schon lange nicht. Bei den Männern haben wir 2 Biathleten unter den Top 10 der Weltcup-Wertung, was es so, glaube ich, bisher noch nicht gegeben hat. Und auch im Wettbewerb der gemischten Staffel haben wir mit dem 2. Platz beim letzten Weltcup ein Erfolgserlebnis gehabt. Das ist, so glaube ich, die beste Einladung für den Weltcup bei uns.
Biathlon-Fans, die die Rennen in Oberhof, Ruhpolding oder Antholz immer zu einem Spektakel machen, durften also auch in Novém Městě na Moravě voll auf ihre Kosten kommen. Zumal das tschechische Fernsehen und Eurosport sämtliche Rennen live übertragen werden. Die Wintersportler stehen gegenwärtig also mitten in der Saison. Die Fußballer in Mitteleuropa hingegen bereiten sich intensiv auf die Rückrunde in ihrer jeweiligen Liga vor. Für die finanziell ziemlich schwachen Clubs in Tschechien kommt eine Vorbereitung in den wärmeren Ländern des Südens zumeist nicht in Frage. Aus diesem Grund findet hierzulande stets im Januar ein winterliches Vorbereitungsturnier statt, das nach dem Namen des Hauptsponsors auch als Tippsportliga bezeichnet wird. Was es mit dieser Liga auf sich hat, dazu hat Radio Prag mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi und heutigen Sportdirektor des Traditionsvereins Dukla Prag, Günter Bittengel, gesprochen. Welchen Stellenwert hat die Liga für den tschechischen Fußball?
Für den tschechischen Fußball ist das der Top-Turnier im Winter. Im Namen ist genannt Liga, das heißt, die Besetzung ist Erstligisten, 11 Mannschaften, 8 Mannschaften, 2. Liga. Das heißt, große Prestige, gute Spiele und auch für unsere Zuschauer, fußballerische Fans, eine große Aktion, die im Winter schon eine große Tradition hat.
In diesem Jahr nimmt auch Ihre Mannschaft, eine Traditionsmannschaft, nämlich Dukla Prag, an diesem Turnier teil. Was hat dieses Turnier für Ihre Mannschaft für eine Bedeutung? Ist es nur ein Einspielturnier für die Liga oder ist es auch Prestigecharakter?
Auf jeden Fall geht es um Prestigecharakter, geht es um Präsentation von unserer Mannschaft in der Top-Turnier, um der Top-Liga, Winterliga und auch für unsere Spieler wieder eine Konfrontation mit Gegnern, auch wenn jetzt nicht wie im Ausland es möglich Liga läuft, dann auf hohem spielerischen Niveau sich zu konfrontieren mit Gegnern.
Und letzte Frage, kann man sagen, wer gut in der Winterliga spielt, der kommt auch gut ins Frühjahr oder hat sich das nicht gezeigt?
Ja, wenn man gute Spiele im Winterliga macht, dann kommt das auch mit Selbstvertrauen und allen. Die Spieler sind positiv geladen, dann das heißt, die Liga-Ergebnisse sind schon bestimmt wichtig für Start-Rückrunde.
Soweit der ehemalige Fußballstürmer Günther Bittengel, 1991 bis 1996 auch als Profi bei Bayer Uerdingen bzw. dem KFC Uerdingen 05 beschäftigt. Das Interview mit ihm führte Lothar Martin. Und damit geht unser heutiges Programm zu Ende. Bis zu unserer nächsten Sendung bieten wir Ihnen auf unserer Webseite noch weitere Informationen. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.